Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir haben heute eine besondere Folge Ranken und Zanken, denn wir machen einen Jahresrückblick für das Jahr 2023. Wir wollen die größten Highlights des Jahres nochmal durchgehen und so ein bisschen rekapitulieren, was so im Kino gelaufen ist. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Willkommen bei einer neuen Runde Filmpalaver. Wir blicken heute auf das Jahr 2023 zurück. Welche Filme sind so gelaufen? Welche haben uns enttäuscht oder auch begeistert? Und da würde mich erstmal interessieren, Marcel, warst du denn insgesamt vom Filmjahr 2023 eher enttäuscht oder eher begeistert?
Ja, vielleicht muss man erstmal dazu sagen, man könnte es heute auch Niklas und Tobens Jahresrückblick und Marcel ist auch dabei nennen, weil wenn ich mir so die Liste anschaue von Filmen, die ihr im Kino gesehen habt und ich im Kino gesehen habe, dann habt ihr auf jeden Fall einiges mehr gesehen als ich. Von den Filmen, die ich aber gesehen habe, ist ja nicht so, als hätte ich gar nichts gesehen, muss ich sagen, fand ich es eher so durchschnittlich. Also ich bin jetzt nicht besonders begeistert, aber ich bin auch nicht über alle Maßen enttäuscht. Ich fand es durchschnittlich.
Mhm. Ich glaube, dem kann ich mich anschließen. Auch immer im Hinterkopf mit der Sache, dass natürlich viele Filme gerade im zweiten Halbjahr auf 2024 verschoben wurden, die das Jahr nochmal nach oben heben könnten. Also so Dune, ich weiß nicht, jetzt wurde auch der neue Ghibli-Film ja auf Januar verschoben, Poor Things, Yorgos Lanthimos auch auf Januar verschoben. Viele Highlights im zweiten Halbjahr haben sich dann doch verflüchtigt so ein bisschen. Und wenn man das so ein bisschen ausklammert, war es ein durchschnittliches Jahr, würde ich sagen, mit so ein paar sehr guten Filmen, ein paar Enttäuschungen. Also weder richtig schlecht, weder richtig gut.
So mein es fehlt so ein bisschen dieser Banger-Film. Also sonst war mal Dune 2 hätte es sein können, aber es fehlt so ein bisschen für mich auch der Film, wo ich sage, wow.
Obwohl Potenzial da war. Also es gab Kandidaten, die diese Banger hätten werden können.
Vollkommen richtig.
Aber da ist leider sehr viel Konjunktiv in dem Satz, weil so richtige Banger waren tatsächlich nicht dabei, fand ich auch.
Nee. Wir haben uns insgesamt hier eine Liste aus 22 Filmen jetzt rausgesucht. Wir besprechen natürlich nicht jeden Film, der dieses Jahr lief, sondern haben uns so ein bisschen versucht, diese Highlight-Filme rauszusuchen, sowohl gut als auch schlecht. Und gehen dem Ganzen eine gewisse Chronologie. Also wir starten im Januar bis Dezember und Stand 9.12. Das heißt, so ein paar Filme, die vielleicht noch das im Jahr rauskommen, haben wir natürlich noch nicht drin. Los geht es mit The Banshees of Inisherin.
Ja. Yeah. Ein starker Start ins Jahr, fand ich. Ein sehr interessanter Film. Der aber meiner Meinung nach, also es gibt, wenn man mit bei Filmkritikern sich umschaut und so weiter und auch generell mit Filmbegeisterten redet, ist der Film auch schon auf sehr, sehr viel Liebe gestoßen. Also viele feiern den richtig hart ab. Ich bin aus dem Kino eher so ein bisschen, ich fand den cool und interessant, aber jetzt nicht komplett begeistert rausgegangen. Tatsächlich muss ich aber sagen, ich habe ihn auch nur einmal gesehen. Und es ist wirklich ein interessanter Film. Und ich finde Colin Farrell und, wie heißt der, Brandon Gleeson? Das ist schon, der Film macht schon Spaß und würde ich jedem empfehlen, sich mal anzugucken. Aber ich war nicht endlos begeistert davon. Also ich weiß nicht, was du von dem Film gehalten hast.
Ich glaube, mir hat da vielleicht ein bisschen mehr Spaß gemacht als dir, weil ich muss sagen, dieses Duo ist schon Hammer und ich finde irgendwie diesen ganzen Film und dieses Setting, gerade Colin Farrell finde ich in dem Film so geil, in dieser Art. Paar coole Nebencharaktere noch. Der Film, ja, der ist jetzt nicht Brügge sehen und sterben 2.0. Also da kommt er auf jeden Fall nicht ran. Aber ich finde, der hat was Eigenständiges. Der hat einen sehr diffus, seltsamen Humor, den man nicht kommen sieht. Und deshalb fand ich ihn schon cool. Also hat mir eine Menge Freude zumindest bereitet. Ich würde ihn noch mal sehen. Aber er ist auch mit, ich glaube, 2,5 Stunden auch ein bisschen langatmig.
Ja, man muss auch Bock drauf haben. Also Marcel, das ist eine gute, du bist eigentlich heute perfekt dafür, dass wir immer testen können, ob du Bock auf den Film hast. Weil nach meinen Notizen hast du ihn nicht gesehen tatsächlich. Hast du Bock auf?
Nee, ist richtig. Nachdem, was ihr sagt, auf jeden Fall. Aber ich habe so das Gefühl, ein Tick zu lang könnte auch die Überschrift des Kinojahrs sein, oder?
Also vollkommen wahr. Ich habe mir die Zeiten von jedem Film hier mal rausgeschrieben. Wir sind hier eher im Bereich 2 bis eher schon 3 Stunden. Also das ist der Wahnsinn, wie lang die Filme aktuell sind.
Das war auch immer nur so ein diffuses Gefühl eigentlich. Aber es ist wirklich so, ne? Die Filme sind dieses Jahr extrem lang gewesen, alle.
Also. Ja. Also, ich sag mal, von meiner Perspektive aus, jetzt nochmal, um nochmal auf den Film konkret zurückzukommen, von dem, was ich jetzt gehört habe, habe ich schon den Eindruck, dass ihr den schon durchaus bei sehenswert auf jeden Fall einkategorisieren würdet.
Ja, das ist jetzt nämlich die Sache, weil.
Wenn nicht sogar drüber.
Ich bin nämlich, sag ich mal, Camp sehenswert. Bist du schon bei Fantastisch, Tommy?
Ich bin an der Grenze. Das ist das Ärgerliche. Und ich glaube, an dieser Grenze werde ich heute häufiger hin und her hüpfen. Wenn du dich aber auch sehenswert festbeißen würdest, würde ich da mitgehen, weil ich finde das
vollkommen in Ordnung. Ja. Ich will nicht ausschließen, dass das ein fantastischer Film werden kann, weil ich finde, der Film hat so ein bisschen Kultcharakter. Also genau. Der könnte ein Kultfilm werden, tatsächlich. Nach dem ersten Sehen würde ich sagen, der ist sehenswert und vielleicht ist er auch ein zweites Mal sehenswert. Also.
Genau, hauen wir doch erstmal zu sehenswert. Genau, wir haben hier diese wundervolle Tierliste, die ihr in der anderen Kamera auch noch seht und versuchen da mal so ein bisschen einzuordnen, wo wir alle hinpacken. Wir werden da jetzt kein komplettes Ranking machen, aber dann seht ihr am Ende vielleicht so ein bisschen, ja, was ist denn vielleicht noch, was solltet ihr noch nachholen und was könnt ihr euch eher sparen?
Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wo ihr in den Film einordnen würdet.
Oder auch die anderen. Auch im Januar kam noch ein weiterer Film raus und da gebe ich erstmal an Marcel, denn Marcel, du hast The Sun geguckt.
Genau, und ich fand The Sun quasi der Nachfolger von The Father, der tatsächlich auch inhaltlich ein bisschen sogar, ja, ich weiß gar nicht, ob er inhaltlich konkret anknüpft. Ist es auch wirklich die Vaterfigur? Weiß das einer von euch?
Ich habe nicht gesehen.
Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, die hängen nicht direkt zusammen.
Weil Hugh Jackman besucht ja seinen Vater. Und das ist ja.
Ja, aber das ist nicht der Anthony Hopkins aus The Father.
Ja, okay. Deshalb, da war ich mir nämlich nicht hundertprozentig sicher. Genau, dann finde ich aber, dass der inhaltlich auf jeden Fall auch wieder, also ist wieder quasi ein Drama. Und ich finde, also mich hat der Film sehr überzeugt. Das war für mich eins der Highlights des Jahres. Ich fand die Geschichte gut, ich fand wieder die Inszenierung sehr gut, sehr, sehr nahegehend einfach. Also man ist mit dabei und von daher, wie gesagt, würde ich den Film eher weiter oben einschätzen. Ich war von dem Film sehr angetan.
Ich fand den auch super. Also ich finde The Father fand ich noch stärker, aber ich glaube The Father war auch einer der Kandidaten in dem Jahr, wo wir den besprochen haben, weil das einer der besten Filme des Jahres tatsächlich. Und so stark fand ich das dann nicht, aber der hat auch diesen psychologischen Punch. Also dieses, der geht richtig in die Magengrube, wenn es dann, sage ich mal, hart auf hart kommt. Und man verlässt den Film auf keinen Fall glücklicher, das würde ich nicht sagen, aber durchaus nachdenklich und durchaus wieder ja mit einem vielleicht einer erweiterten Perspektive auf sowas, auf solche Probleme, die da thematisiert werden.
Und ich finde einfach gut, dass auch wie bei The Father schon diese, ja, ich sag mal, psychischen Erkrankungen oder Diagnosen einfach so auf diese Art und Weise dargestellt werden. Weil ich habe schon das Gefühl, dass da viel Zeit reingeflossen ist, sich auch damit auseinanderzusetzen. Was ist so das Bild von dem Ganzen? Wie äußert sich das konkret? Und dann wird das halt irgendwie auf kreative Art und Weise umgesetzt. Deswegen, also mir gefällt das sehr gut.
Tja, Marcel. Ein leichtes, schon fast ins Fantastische gehen raus.
Bei mir, ja. Das muss ich jetzt eventuell mit Niklas ausmachen.
Sonst. Ich wäre jetzt genau auf der Grenze zwischen sehenswert und fantastisch, aber da du bei fantastisch bist, würde ich sagen, kommt The Sun zu fantastisch. Und tatsächlich hätten wir damals schon die Kategorie gehabt, wäre The Father, glaube ich, ein Meisterwerk gewesen, oder?
Ja, ja, Florian Zeller. Genau. Das hätte ich nämlich auch gesagt und ich hätte gesagt, ausgehend davon finde ich es dann immer noch in Ordnung, The Sun bei fantastisch einzusortieren.
Dann gehen wir weiter. Fantastisch oder nicht, Sonne und Beton kam Anfang März raus. Der, ich sag mal, Felix Lobrecht-Film, vereinfacht gesagt.
Vereinfacht gesagt, ja.
Wie hat er dich begeistert oder nicht?
Ich fand den fantastisch, tatsächlich. Also ich fand den überraschend fantastisch, muss ich sagen. Also ich fand einfach dieses Grundfeeling von dem Film und der wirkte so echt authentisch und hatte so einen starken Hauptcast auch, also diese Jungsgruppe, die dann tatsächlich, wo man auch so teilweise aus seiner eigenen Erfahrung aus diesem Alter, natürlich nicht eins zu eins, aber so diesen Typus von Kerl oder von Freund, den man hatte oder sowas, so wiedererkannt hat oder die ein oder andere Problemstellung, die da thematisiert wird, natürlich nicht ganz so krass wie in diesem, sag ich mal, Ghetto-Thema in Berlin. Aber ich fand den wirklich fantastisch und ich glaube, der beste deutsche Film dieses Jahr tatsächlich.
Ja, ich fand den durchaus besser als One for the Road auf jeden Fall. Wenn man so viele deutsche Filme habe ich, glaube ich, dieses Jahr nicht gesehen. Aber ich würd mich dir da anschließen. Ich hätte ihn vielleicht so zwischen sehenswert fantastisch gesehen. Aber insgesamt fand ich den Hammer und gerade diese jungen Schauspielerinnen, die sind ja eher Schauspieler in dem Fall auf jeden Fall. Das waren ja jetzt keine großen Player, das waren ja eher so ein bisschen. Ja, Amateur ist das falsche Wort, aber wie heißt das, wenn man noch nicht berühmt ist?
Ja, also ich würde sagen, Upcoming, Newcomer.
Newcomer
schon.
So, ja. Genau, da haben die, finde ich, ziemlich überzeugt und ja, nee.
Von mir aus. Ich finde, den Film kann man auch jedem empfehlen. Also den kann man sich wirklich sehr gut angucken. Sondern Beton kommt in Fantastisch tatsächlich.
Weiter geht's mit 2,5 Stunden von Todd Field und mit Kate Blanchett in der Hauptrolle, und zwar Tarre. Der Film über eine, ja, etwas exzentrische, ja, Komponistin, würde ich mal so sagen. Ich weiß gar nicht, was das beste Adjektiv für sie ist.
Sie ist eine Dirigentin,
denke ich. Dirigentin, ja.
Okay. Und eine Komponistin weiß ich gar nicht so genau, aber auf jeden Fall eine Dirigentin. Ja. Aber mach du mal den ersten Aufschlag zu dem Film.
Ich fand den Trailer Hammer, habe mich sehr darauf gefreut und muss sagen, dass ich am Ende ein bisschen enttäuscht war. Also der Film startet richtig, richtig cool, hat ein super düsteres Setting irgendwie. Also es geht da nicht nur um ihre Dirigententätigkeit, sondern vor allem eher um sie als Privatperson, wie sie so drauf ist. Sie hat so ein bisschen arrogante Vibes, ist, sag ich mal, doch auch sehr gestresst und geht so durchs Leben mit so ein paar Punkten, die ein bisschen kniffliger sind. Und das fand ich Hammer, aber am Ende hat der Film mich ein bisschen mehr verloren. Der ging dann irgendwo hin, wo ich den nicht mehr, ja, wo ich den nicht mehr so gut folgen konnte, wurde irgendwie was schwieriger. Und da war die 2,5 Stunden Lauflänge, glaube ich, nicht so cool. Deshalb bin ich da am Ende tatsächlich so zwischen sehenswert und solide.
Oh, das ist der erste Film, wo wir eine größere Diskrepanz haben, tatsächlich. Weil der Film ist bei mir, das war so ein Film, den habe ich gesehen und bin auch sehr nachdenklich aus dem Kino gekommen. Aber nach und nach, je länger ich über den so gedacht und immer wieder in meine Gedanken reingekommen, desto besser fand ich den in der Retrospektive. Weil ich finde, der Film startet mit so einem ewigen Monolog, was die alles erreicht hat. Also da, die führt so ein Interview und das geht bestimmt eine Viertelstunde oder ist übertrieben, aber gefühlt eine Viertelstunde hält da ein Mann einen Monolog, was diese Frau alles erreicht hat, wie toll sie ist und welche Auszeichnungen sie alle bekommen hat. Und der ganze Film ist eigentlich die Dekonstruktion von ihrer Karriere, nach und nach zerfällt alles. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand den sau clever, sau intelligent und dann auch irgendwie so an genau den richtigen Punkten so ein bisschen mysteriös. Mhm. Und also diese Kellerszene meine ich zum Beispiel, oder das, die Geschichte mit ihrer Nachbarin. Mhm. Aber du merkst halt, wie das alles so langsam ihr Leben aus der Bahn bringt. Und deswegen, im Endeffekt fand ich den wirklich fantastisch. Richtig gut, ja. Ich fand Tar war ein sehr, sehr interessanter Film und auch nicht so was man jeden Tag sieht im Kino. Also mir hat der sehr gut gefallen.
Also Kate Blanchett würde ich auf jeden Fall das fantastisch durchgeben, weil sie trägt den Film komplett. Aber dann würde ich sagen, einigen wir uns vielleicht auf so ein Mittel sehenswert.
Ja, müssen wir ja wohl, ne? Aber ich will nur sagen, das Interessante an dem Film ist einfach, dass man auch am Anfang beeindruckt ist von ihr, finde ich. Also ich zumindest war als Zuschauer beeindruckt von dem, was sie leistet, was sie tut. Und nach merkst du halt auch, was damit falsch läuft, was sie macht. Das fand ich auch so ein bisschen so einen sehr intelligenten Kommentar auf die MeToo-Bewegung und so weiter. Also wie das quasi sich manifestieren kann. Und deswegen ist es ein sehr sehenswerter Film. Lassen wir es dabei.
Sehr sehenswert.
Ich fand ihn fantastisch.
Marcel, würdest du dir eher Sonne und Beton oder Tar angucken, wenn du jetzt die Wahl hättest für den nächsten Film?
Ich würde mir eher Sonne und Beton angucken, einfach weil ich den auch eigentlich hätte sehen wollen, aber irgendwie hat es sich nicht ergeben. Und weil es mich einfach interessiert, so das deutsche Kino. Aber Tar klingt auch interessant. Ich frage mich halt, wie viel Musik, also wie viel spielt... Nochmal, welche Rolle spielt Musik in dem Film? Oder geht es wirklich nur um sie als Person?
Ich würde sagen, Fokus ist schon stark auf ihr als Person und auf ihrem Charakter. Also Musik ist jetzt im Hintergrund, zumindest im Vergleich zu Whiplash, würde ich sagen, untergeordnet.
Aber ich finde, was interessant ist dabei, man kriegt so ein bisschen einen Einblick in die professionelle, klassische Musikwelt. Mhm. Also man kriegt so einen Einblick da, wie das hinter den Kulissen funktioniert, welches Prestige die verschiedenen Positionen haben, wie wichtig es ist, dass man solche gewissen Stücke so und so inszeniert und so weiter. Das ist schon auch interessant von diesem Aspekt. Die Musik selbst, hat Tobi recht, die steht nicht so ganz im Fokus.
Ja. Ja, dann wäre ich, glaube ich, tatsächlich eher bei Sonne und Beton. Ich glaube, wenn es ein bisschen mehr an das Musikalische im Fokus hätte, fände ich es persönlich interessanter, einfach weil es mich mehr interessiert. Aber Sonne und Beton ist, glaube ich, schon ein nicer Film. Mhm.
Gleicher Monat, sehr anderes Genre. das vierte Kapitel von John Wick. Da darfst du gerne wieder anfangen.
Ja, tatsächlich, ich glaube, da gehen schon unsere Meinungen schon wieder auseinander. Ich bin Fan von John Wick, schon von den vom ersten auf jeden Fall, und den zweiten fand ich auch noch gut. Den dritten fand ich ein bisschen enttäuschend, aber ich fand den vierten wieder on the nose genau das, was ich haben wollte. Ich fand den richtig beeindruckend. Also für das, was man von John Wick sehen will, das kriegt man da halt in einer Dauer und in einer Qualität geboten, die es halt im Moment in keinem anderen Franchise gibt. Jetzt muss ich sagen, wenn man nicht der riesen Fan davon ist, von diesem Gun-Fu und von Keanu Reeves, wie er sich durch ganze Häuser kämpft, wirklich in Szenen, die teilweise 20 Minuten dauern oder sowas, kann ich verstehen, dass man den Film vielleicht nicht für fantastisch hält. Ich fand, für einen Gun-Fu-Fight-Film war das ein fantastischer Film.
Ja, und du hast recht. Ich stapel leider ein bisschen tiefer. Ich fand ihn cool. Er hat mir eine Menge Spaß gemacht und auch diese ganzen Kampfszenen, da kann man ja nichts gegen sagen. Aber mir ist bei dem Film zum ersten Mal aufgefallen, wie stark repetitiv das Ganze ist. Alles, was im John Wick-Universum. Klar, wenn man das möchte und so, ist das ja alles super, aber wenn ich jetzt nur an diese Treppenszene denke, das ist förmlich ein Auf und Ab aus den gleichen Dingen, die da andauernd wieder passieren. Und du denkst dir irgendwann, ja, okay, ich weiß es jetzt langsam, wie der Hase läuft. Und dazu, dass wir bei fast 3 Stunden sind, das fand ich ein bisschen weniger stimmig dann irgendwann. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe den Film im Outdoor-Kino geguckt.
Es hat geregnet, ne?
Es hat gerade kurz nicht mehr geregnet, aber es war am Rhein und es war kalt und der geht um 10 Uhr abends irgendwann dann los und geht 3 Stunden. Mhm. Das heißt, deshalb ist halt auch mein Feeling auch irgendwann, mir hätte es gereicht, wenn er früher vorbei gewesen wäre. Aber das soll ja meine Bewertung nicht beeinflussen. Wenn man John Wick liebt, ist der Film der Hammer. Ich fand auch durchaus besser als den dritten. Und so wie du mich angrenzt, fände ich es in Ordnung, wenn wir den bei Fantastisch reinpacken. Ich wäre aber an sich eher so Richtung sehenswert gegangen.
Marshall, hast du dazu eine Meinung oder hast du den? Ist das einer, den du auch ausgelassen hast?
Ich habe den ausgelassen, aber den tatsächlich etwas bewusster als Sonne und Beton. Mhm. Den hätte ich mir gerne angeschaut, Sonne und Beton. Aber bei John Wick 4 ist wirklich so, ja. Ich finde halt, ich gehe, glaube ich, ähnlich wie Tobi. Wenn man das mag, kann ich total verstehen, dass man sagt, ja, geil, vierter Teil, ich habe richtig Bock. Für mich ist sowas irgendwann so ein bisschen ausgelöscht. Ich schaue einfach lieber neue Geschichten und einfach so Dinge, die ich noch nicht gesehen habe. Und da weiß ich halt genau, was ich bekomme. Und wenn ich da Bock drauf habe, dann kann ich mir das holen und dann ist das auch nice. Aber es war jetzt nichts, worauf ich so mega Bock hatte irgendwie dieses Jahr. Deswegen habe ich den sogar halbwegs bewusst ausgelassen, sag ich mal.
Tatsächlich wäre ich nämlich auch damit einverstanden, den in sehenswert einzusortieren. Einfach, weil es ein sehenswerter Film ist, wenn man das halt mag. Und weil das ist halt da muss man schon Bock drauf haben. So. Und das soll ja auch so ein bisschen das Ergebnis von uns dreien sein hier. Und das wäre dann schon hart geprägt von meinem John Wick-Filme.
Manchmal sehenswert. Das finde ich gut. Was übrigens auch sehenswert ist, eine kleine Empfehlung von mir, The Continental, also die Miniserie, die es bei Prime gibt. Kann man umsonst gucken. Sind nur 3 Folgen, aber jede geht etwa 1,5 Stunden und geht so, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahrzehnte das vor John Wick spielt, aber geht so ein bisschen um die Gründungsphase. Ich fand's cool.
Ich habe die erste Folge davon geguckt, aber nicht weitergeguckt, weil ich das nicht so
Es ist halt,
Muss ich vielleicht noch beenden?
Okay. Ja, das Ding ist, eigentlich muss man es direkt. Wenn du jetzt wieder anfängst, musst du wieder reinkommen. Es ist wahr, dass man nicht so schnell reinkommt, weil da ein paar mehr Charaktere sind. Aber ich finde es so vom ganzen Flair und so, finde ich es richtig geil. Okay. Ich fand es, hat mir Bock gemacht. Aber weiter ging's. Und Marcel, hier kannst du wieder glänzen, denn du hast den Film gesehen. Dungeons and Dragons, Ehre unter Dieben.
Ja, Dungeons and Dragons, Ehre unter Dieben. Da muss ich jetzt vielleicht auch dazu sagen, den habe ich im Flugzeug geschaut. Also jetzt auch nicht die krasse Kino-Experience gehabt. Aber im Flugzeug hat mich der Film wirklich gut unterhalten, muss ich sagen. Also, ich hatte einfach Spaß bei dem Film. Dieses ganze Setting wurde, finde ich, gut umgesetzt. Man hat sich so ein bisschen in diese Welt hineinversetzt, gefühlt mit diesen verschiedenen Charakteren, die jetzt auch nicht so komplett abgefahren waren, sondern teilweise auch irgendwie noch relativ, ja, nahbar mit dem, was sie können. Da hast du dann natürlich so ein paar Bösewichte oder eine, die halt extrem viel mehr kann oder besondere Artefakte und sowas. Also das, was ich irgendwie mir erhofft habe mit einer spannenden Geschichte, die auch funktioniert hat, Auch mit dieser Dramatik um die Tochter die ganze Zeit, irgendwie, das hat für mich einfach funktioniert. Und ja, also ich tue mich jetzt schwer, den einen zu kategorisieren tatsächlich, aber sehenswert fand ich ihn auf jeden Fall. Ich fand das wirklich kurzweilige, gute Unterhaltung. Auch mit Witz hier und da, der auch funktioniert hat, also auch passender Humor.
Ja, also ich wäre bei solide bis sehenswert. Also mich, ich fand den Humor zum Teil wirklich passend, gerade wenn man auch mal Pen und Paper gespielt hat, was ja vielleicht jeder von uns irgendwie mal so ein bisschen in der nerdigen Vergangenheit getan hat oder noch tut. Das greift ja schon ganz geil an ein paar Szenen auf. Mein größter Kritikpunkt an dem Film ist einfach, dass der wieder, der hat so ähnlich wie dieses Marvel-Setting, der ist so überreizt, der ist so farbenprächtig und zum Teil dämlich vom Witz und diese ganze, ich sag mal so die Antagonistin, das ist für mich wirklich schon so kindergartenmäßig. Also da, das ist mir alles ein bisschen zu wenig gewesen, da denke ich an das Rad der Zeit oder sowas, das sind einfach so Fantasy-Geschichten, wo ich eher irgendwie, da würde ich mir ein bisschen mehr Düsterkeit wünschen, Düsternis, wie auch immer.
Aber da finde ich tatsächlich, das habe ich bei dem Film nicht erwartet. Also ich wollte bei dem Film jetzt kein Fantasy-düsteres Spektakel, sondern ich finde dieses Dungeons and Dragons, gerade durch dieses Pen and Paper, das hat ja auch immer eher was Leichteres, so was Lockeres. Und ich finde deswegen, dass das der Film eigentlich auch gut umgesetzt hat. Also ich war da nicht so enttäuscht, sage ich mal.
Ich muss auch sagen, dass ich da, glaube ich, eher bei sehenswert als bei solide bin. Einfach wegen diesen kleinen Momenten, die man aus Pen and Paper kennt. Mhm. Wenn dann irgendwie so eine Leiche wiederbelebt wird, dann hat das nicht geklappt. Also ja, machen wir es nochmal. Und das sind genauso Sachen, wo ich denke so, ja, genauso. Oder dieser lange Plan mit dem Spiegel. Und da liegt der Spiegel auf dem Boden im Endeffekt. Und ich sage, ja, okay, da haben wir nicht dran gedacht. Verdammt. Also ich fand, man kann Spaß haben mit dem Film. Ich finde auch, dass der seine Probleme hat, gerade in der Story und in den Antagonisten. Und dann am Ende muss wieder um alles gehen und so weiter. Habe ich in der Kritik auch angerissen. Dennoch finde ich, das ist ein spaßiger Film. Ja. Und ich würde ein bisschen stärker als solide einordnen, also als sehenswert.
Dann nehmen wir sehenswert, oder?
Gerne.
Vielleicht brauchen wir heute nur zwei Kategorien, Leute.
Ja, das ist ja. Aber ich denke schon, dass wir da vielleicht noch ein bisschen abweichen wollen.
Also ein bisschen nach unten wird es auf jeden Fall noch gehen. Aber jetzt kommen wir zu einem Film, den ich nicht gesehen habe, aber ich hatte im Kopf, dass ihr den ganz cool fandet, der Super Mario Bros. Film. Marcel.
Ah ja, da bin ich doch direkt wieder dran. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass mir der Film von uns allen am besten gefallen hat. Von daher ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich starte. Weil die Herausforderung bei so einem Film ist natürlich groß, ja. Diese Super Mario-Welt, die ist riesig. Jeder hat da irgendwie eine andere Erwartungshaltung, hat ein anderes Lieblingsspiel. Und ich finde, der Film hat das richtig gut gemacht. Auch, weil der Film eben mal nicht 2,5 Stunden ging. Sondern der war halt wirklich kurzweilig. Der hatte eine ganz klare Storyline. Ich fand diese Szene, diese Umsetzung mit 2D, 3D, wie Mario quasi da lernt, dieses Jump'n'Run zu machen, fand ich wirklich cool umgesetzt. Ich hatte richtig Spaß bei dem Film. Auch diese Welt, wenn die da mit diesen Röhren sich durch die Welt bewegen und so. So viele, finde ich, gut durchdachte Augenblicke. Du hast alles mit drin irgendwie. Du hast Mario Kart mit drin, du hast Jump'n'Run mit drin. Haben das aber geschafft einzubauen, ohne dass es, fand ich zumindest, irgendwie komplett zusammengewürfelt gewirkt hat, weil es immer noch für mich einen roten Faden hatte. Und ich hatte bei dem Film wirklich Spaß. Also ich fand den richtig, richtig gut.
Tatsächlich, also ich muss auch sagen, in der PV, in der ich die das gesehen habe, haben die das sehr clever gemacht, weil da waren auch Kinder eingeladen. Also es war eine Abends-PV und der ganze Saal war vollgepackt mit Kindern und der Vibe im Kinosaal war halt auch einfach dann da. So, also und die haben das gefeiert und so und die sind richtig abgegangen und dann kann man das auch nicht verhindern, dass es bei einem selbst so einen gewissen Eindruck hinterlässt, wie sehr die Kinder das alles gefeiert haben. Und ich fand den Film auch nicht schlecht. Also tatsächlich, der ist sehr straight line und so weiter. Also der ist nicht besonders. Und so bei Luigi hab ich so ein paar Sachen, wo ich dachte, so, da hätten sie ein bisschen mehr draus machen können. Aber der hat mich auch positiv überrascht. Aber fällt mir unglaublich schwer, den in der Kategorie einzuordnen. Wo siehst du den, Marcel?
Mir fällt das auch schwer. Ich wollte nur noch hervorheben, ich fand auch Jack Black als Bowser richtig stark mit seinen Gesangseinlagen und so. Das fand ich wirklich herrlich. Und ich finde, es ist ja auch ein Kinderfilm, primär. Also er funktioniert halt auch für Erwachsene, aber Super Mario soll ja auch ein Kinderfilm sein. Und ganz ehrlich, als Kind hätte ich den Film, glaube ich, fantastisch gefunden. Also, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht fast schon übertrieben, aber ich aus meiner Perspektive könnte ihn da sogar einkategorisieren. Ich hatte wirklich einfach Spaß im Kino. So, klar, man kann Kleinigkeiten, es ist jetzt kein Meisterwerk, aber ich fand den echt super gut umgesetzt.
Ja, fantastisch ist halt schon weit gegangen, so, ne?
Also. Ja, ich weiß. Ja. Ich weiß, dass ich dich da herausfordere, aber man muss ja auch mal erstmal was wagen und dann mal gucken, was du dazu zu sagen hast.
Ja, also sagen wir mal so, also ich glaube, ich wäre so vom Grundgefühl her bei sehenswert. Wenn man das Kind in sich sprechen lässt, dann können wir den gerne bei fantastisch einordnen tatsächlich. Weil ich könnte mir auch vorstellen, als Kind hätte ich den richtig, richtig cool gefunden. Also
ich meine, das können wir ja auch so ein bisschen mit dabei schwingen lassen, dass man sagt, okay, es ist jetzt kein Erwachsenenfilm. Als Erwachsener, wenn man den Film sieht, wird man jetzt vielleicht nicht sagen, der ist fantastisch, aber es ist ein fantastischer Kinderfilm. Und das, finde ich, kann man auch so unterschreiben.
Na gut.
Da sind wir kindlich genug noch, Gott sei Dank.
Als ob das hier ein Problem gewesen wäre.
Im April kam noch ein, ja, ich würde mal sagen, durchaus ruhigerer Film raus, Empire of Light mit Olivia Colman.
Von Sam Mendes.
Genau.
Ein sehr schöner Film. Also und auch gerade, wenn man Kinos gerne hat, ein sehr atmosphärischer Film, der aber dennoch meiner Meinung nach viel Potenzial auf dem Boden gelassen hat quasi. Also ich fand den wirklich toll, wie der aussah, und er hat auch Spaß gemacht zu gucken, aber dennoch war ich ein bisschen enttäuscht, als ich aus dem Kino kam. Mhm. Wir waren zusammen?
Ich glaube schon.
Ja. Wie ging's dir, Tobi?
Wie immer, wenn ich mit dir zusammen bin, ganz wundervoll.
Enttäuscht.
Katastrophe, ganz oft. Ja, nee, ich würde sagen, ich gehe da relativ mit dir. Was der Film absolut kann und wofür ich den Hammer fand, ist die Atmosphäre. Für mich ist das so ein atmosphärischer Film. Gehst da rein, Olivia Colman macht das super, dieses ganze Setting ist traumhaft, die Musik. Also irgendwie ist man nochmal so kurz ein bisschen in dieser anderen Welt, und jeder, der sich diesen Trailer anguckt, der wird relativ schnell wissen, was für eine Welt das ist. Dafür ist der Film der Hammer, und wer darauf Bock hat, unbedingt angucken. Aber sonst bin ich bei dir, der hat ein bisschen zu viel Potenzial irgendwie liegen lassen. Der ist nicht, abgesehen von dieser Atmosphäre, nicht wirklich in meinem Kopf geblieben, auch wenn der eigentlich so Themen wie Rassismus und Depression und sowas alles anspricht, ist das nicht mehr ganz parat. Deshalb, ich finde den aber durchaus immer noch sehenswert, gerade aufgrund der Atmosphäre.
Ich finde den solide. Also ich finde den, ich weiß nicht warum, tatsächlich, das ist eine sehr Gefühlssache, weil der ist schon, handwerklich ist der schon top gemacht, der Film, und Olivia Colman ist halt einfach eine Wucht, schauspielerisch. Aber ich fand den irgendwie aus mein Bauchgefühl ist einfach solide anstatt sehenswert. Aber
ja, der ist sehenswert für zu wenig Leute eventuell. Das könnte sein. Es ist halt ein Independent-Film. Bei Olivia Colman, Dino bei solide reinzupacken insgesamt,
das, ja, das tut mir ist, das im Herzen hart, weh. Das ist hart, das stimmt. Weil die hat schon mindestens zwei Szenen, die richtig, richtig stark waren.
Marcel.
Das klingt für mich sehr nach, ihr würdet Olivia Colman zwar sehenswert geben, aber der Film an sich ist eher solide.
Guck mal, das ist eine.
Auch nach dem, was ihr gesagt habt, inhaltlich klang das sehr eher nach solide als nach sehenswert.
Vor allem habe ich später noch mal Olivia Colman in der Hinterhand für einen anderen Film. Mhm.
Dann wird es unser erstes solide, auch wenn das wehtut, da das bis dato der schlechteste Film ist. Aber vielleicht geht es ja auch schlechter weiter mit The Whale, einem äußerst dicken Brandon Fraser.
Ja, das ist tatsächlich eine sehr ähnliche Ausgangsposition. Weil der Film ist auch so, finde ich, das war ja sehr viel. Oh, da ist einmal das Licht ausgegangen. Tobi, kannst du mal kurz zu The Whale?
Ich erzähl mal etwas Licht zu fixe. The Whale. wir sind ein bisschen früher in den Film reingekommen, als der lief, und haben uns eigentlich sehr darauf gefreut, weil der da irgendwie in diesem leichten Oscar-Hype drin war, hatte ich das Gefühl, beziehungsweise irgendwie hieß es immer Brendan Fraser, was für eine Rolle. Ich muss aber dann im Endeffekt sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht von dem Film war. Ich weiß noch nicht ganz 100% an was es alles lag, aber irgendwie war diese ganze Story, verarbeitete so ein bisschen vor sich hin. Da waren echt zum Teil richtig coole Dialoge, also er ist ja dann so ein übergewichtiger Mann, der den Kontakt zu seiner Tochter verloren hat, nur in seiner Wohnung haust und, sag ich mal, ohne Kamera dann so Videoschulungskurse zum Schreiben gibt. Was eigentlich alles cool war, und irgendwie waren so viele Sachen irgendwie passend und stimmig, aber so ganz hat der Film mich einfach dann nicht abgeholt. Und da haben diese paar Dialoge, haben dann nicht gereicht. Die Emotionen waren nicht so da, wie sie, sag ich mal, aus einem herausgekitzelt werden sollten, hatte ich das Gefühl. Und er hat ein Ende, mit dem ich leider auch nicht ganz d'accord bin. Das hat mich zu sehr abgeweirdet.
Ja, während ich rumgekochen bin, habe ich natürlich dir ganz genau zugehört. Aber ich glaube, so der Grundvibe ist der gleiche. Also ich fand auch, dass Brendan Fraser ist schon toll, spielt er in dem Film. Und ist auch die ganze Background-Geschichte ist halt sehr herzerwärmend und so weiter. Ich fand den Film aber im Ganzen im Endeffekt nur solide. Tatsächlich.
Ja, wen ich fantastisch fand, war seine Freundin Pflegerin. Hong Chau, die Schauspielerin.
Stimmt.
Die hat nämlich die hat den Film für mich fast getragen und hätte den auch in höhere Höhen tragen können, aber am Ende bin ich leider auch bei solide.
Das Problem ist halt bei solide und das ist eine andere Kategorie sehenswert heißt. Es ist halt so ein bisschen so, auch solide Filme kann man sich gut angucken.
Natürlich.
So. Sehenswert ist so ein bisschen, den sollte man so gesehen haben. Irgendwie
kleine mal. Empfehlung eher.
Ja, ja.
Und bei dem ist, kann man machen, muss man nicht machen. Marcel.
Bin ich tatsächlich etwas, ich sag mal, negativ überrascht. Weil ja wirklich, wie ihr schon seid, viel Hype um den Film war, gerade eben wegen der Rolle von Brendan Fraser. Hätte ich mir mehr erwartet. Ich hatte mir auch auf meine, also als wir die Liste erstellt haben vom Jahresrückblick, habe ich ja nochmal vor Augen geführt bekommen, was mir alles noch fehlt dieses Jahr. Und habe mir so eine Watchlist angelegt. Und da war The Whale auch mit dabei. Ich habe da nicht alle Filme aufgeschrieben, aber The Whale unter anderem schon. Ja, jetzt bin ich nicht mehr ganz so motiviert, leider.
Ja, aber tatsächlich, also man kann ihn gerade bei Paramount Plus streamen, falls du das hast oder dir da eine Woche Testabo holen willst. Mich würde tatsächlich aber deine Meinung interessieren, ob du da überhaupt mit uns gehst, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die den Film doch sehr viel besser finden und der hat eine 7,7 bei IMDb. Also ist jetzt auch nicht schlecht bewertet.
Nee, das stimmt. Ja, Paramount habe ich glaube ich schon letztens für irgendwas anderes mal die Testwoche benutzt, aber schau ich mal.
Zweiter Account. So, jetzt geht's aber nochmal Richtung von The Whale, einem ruhigeren Film, in ein kleines Action-Spektakel. Guardians of the Galaxy Volume 3 kam im Mai raus.
Ja, man muss sagen, wenn wir jetzt einen Ranken und Zanken von Marvel 2023 machen würden, dann wäre das wahrscheinlich eins der wenigen Lichter, die eher irgendwo weiter oben mitspielen würden. Im Kontext von anderen Filmen tatsächlich fand ich das einen soliden Marvel-Film, den man gut gucken kann, aber jetzt nichts Besonderes tatsächlich. Und deswegen, also die ganzen Marvel-Fans werden uns jetzt aufs Dach steigen vielleicht, aber ich fand, der Film war jetzt nicht, hat nicht wirklich die Klassen erreicht von den ersten großen Marvel-Filmen. Ich fand, das war ein solider Film, den man machen kann, aber nicht muss. Also ich weiß nicht, ob ihr das anders seht.
Du hattest den nicht gesehen, ne?
Ja, wie gesagt, ich bin bei Marvel aktuell einfach raus. Also da muss auch den Leuten, die den Podcast hier hören oder zuschauen, dem muss auch klar sein, dass sie hier nicht auf die riesen Marvel-Fans treffen. Zumindest in den letzten Jahren. Mhm. Wie gesagt, der Anfang, alles gut, aber es ist mir einfach viel zu viel und immer dasselbe. Und deswegen war ich da jetzt nicht besonders interessiert dran. Aber es klingt ja noch ganz passabel. Also es klingt ja so, als könnte man sich den durchaus anschauen.
Ich hätte jetzt auch gesagt, von diesem Marvel-Film ist es schon eher einer der besseren. Und deshalb hätte ich ihn jetzt doch noch auf sehenswert hochgestuft. Der hat schon seinen gewissen Charme. Also der bringt auf jeden Fall das, was Guardians of the Galaxy so machen, bringt er wieder raus. Das sind so die üblichen Gags. Der hat auch ein paar kreative Gedanken. Insgesamt geht es natürlich dann wieder um den gleichen Schmarrn, sag ich mal, um den es immer geht.
Ich mochte das alles mit den Tieren. Das war cool. Aber sonst war da wieder viel üblicher.
Aber also er geht 2,5 Stunden und ich muss zugeben, ich saß nicht im Kino und war nicht unterhalten. Also deshalb würde ich den doch eher noch bei sehenswert einstufen.
Ah, okay. Gehe ich mit d'accord. Vielleicht können wir ganz kurz die Gelegenheit nutzen, weil den haben wir aussortiert, den Film. Aber sonst benutzen wir die Kategorie Katastrophe überhaupt nicht.
The Marvels
würde tatsächlich hier unten eingeordnet werden bei Katastrophe. Haben wir jetzt ausgelassen, weil es nicht wirklich ein Highlight ist von mir. Deswegen.
Aber kann man sich ja, wenn es interessiert, noch mal deine Kurzkritik so ansehen, die du gemacht hast,
Niklas? Exakto.
Ja, exakto. Ja, ich glaube, da waren wir beide komplett gleich unbegeistert, als wir aus dem Kino gegangen sind. Aber wer Guardians of the Galaxy sich angucken möchte, gibt es bei Disney Plus selbstverständlich. Wir sind wieder im halben Marvel-Universum, aber ich denke mal, ein eher besserer Film, den nur du gesehen hast. Netflix hat er läuft jetzt auch bei Netflix, Spider-Man Across the Spider-Verse.
Ja, da muss man einfach sagen, das ist halt leider nur ein halber Film. Das habe ich auch schon in der Kritik gesagt. Aber die Animationen sind so fantastisch und die erste Hälfte ist so stark, dass der auf jeden Fall sehenswert ist. Und vom Handwerklichen ist er auf jeden Fall fantastisch. Also
die erste Hälfte von der ersten Hälfte indirekt? Also das erste
Der ganze Film. Also
Okay.
Das Problem ist halt, das ist kein geschlossener Plot, das ist wirklich nur ein erster Teil. Deswegen ist der auch unglaublich schwer zu bewerten, finde ich. Aber die Animationen sind wirklich herausragend. Also der macht richtig Spaß an vielen Stellen. Einfach weil der so wild ist von dem Farbchaos, was dir entgegengeworfen wird, von den verschiedenen Animationsstilen. Würde der jetzt einfach nur so für sich stehen, würde ich den tatsächlich bei fantastisch einordnen, weil noch so viel Potenzial ist, den richtig gut zu beenden. Und dann als Gesamt kann es wirklich ein Meisterwerk sein, tatsächlich, glaube ich. Aber who knows? Das ist das Problem bei dem Film. Wenn die wenn der zweite Teil da wirklich nachlässt, who knows? Also ist so ein Fragezeichen.
Aber es klingt für mich schon nach fantastisch, so wie du von dem Film schwärmst. Ich habe ihn jetzt auch noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Aber ich fand, wie hieß der nochmal, der erste Teil?
Das Problem sind die deutschen Namen.
Ja.
Also es gibt Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse ist jetzt der.
Mhm.
Aber es gab ja noch einen.
Ist ja auch nicht so wichtig, aber ich finde es, also ich mochte diesen Stil und so von den Filmen auch die ersten Male schon sehr, sehr, sehr gerne. Und so wie du es jetzt erzählt hast, klang das so, als hätten die das da fast noch mal getoppt oder auf jeden Fall mindestens auf dem Level beibehalten. Und dann kann man dem auch mal das fantastisch geben und ihm quasi diesen Vertrauensvorschuss geben.
Ja.
Dass man sagt, okay, man hofft jetzt einfach, dass sie den auch in selbiger Qualität zu einem guten Ende bringen.
Ja, also ich fand die alten auch super, gerade vom Animationsstil. Deshalb würde ich mich da anschließen und habe einmal ganz kurz nachgeguckt. Tatsächlich gab es vorher nur einen, wenn ich es hier richtig sehe, Spider-Man A New Universe. Und jetzt kam Spider-Man Across the Spider-Verse. Ich habe tatsächlich auch nur diesen Vorgänger, glaube ich, gesehen.
New Universe, ja. Man kommt durcheinander, aber
ja, vor allem auch mit den normalen Spider-Man-Filmen.
Stimmt, es sollten insgesamt drei werden dann und der dritte ist dann... Okay.
Na gut. Aber da haben wir noch einen fantastischen Film. Im Juni geht es dann weiter mit dem neuen Wes Anderson-Film. Asteroid City kam raus. Und ich starte einfach mal ganz kurz. Ich mag Wes Anderson sehr gerne. Ich mag diesen Stil. Das hat etwas so Eigenständiges, dass ich es immer cool finde. Aber Asteroid City war auf jeden Fall enttäuschend schon mal für mich. Und ist auf jeden Fall einer der schwächeren Anderson-Filme. Ich muss sagen, da waren mir zu viele Figuren, zu wenig Fokus auf vielleicht ein paar Charakteren. Ich sag mal, also mein Lieblingsfilm ist von dem immer noch Grand Budapest Hotel. Das ist, sag ich mal, so 2-3 Hauptcharaktere und das ist mega cool. Dann eine Menge Nebencharaktere, die das rund machen. Aber hier hast du einfach nur wirst in so ein Sammelsurium geworfen und hast so viele Themen. Hat mich einfach leider nicht so abgeholt, auch wenn er wieder super schön anzusehen ist. Deshalb, ja, okay, jetzt. Ich habe mir noch nicht Gedanken gemacht, wo ich ihn hinpacken würde. Ich wäre leider nur, also für Wes Anderson-Filmfans ist er sehenswert, aber für mich war er leider nur solide.
Ja, solide ist schon hart für den Film. Also ich gehe bei allem mit, was du sagst, und ich finde teilweise ist dieser Wes Anderson-Stil in dem Film auch so krass, dass du es fast schon als Parodie einordnen könntest, wenn es nicht von ihm wäre, tatsächlich. Aber dennoch sind da halt richtig, richtig coole Szenen bei. Also ich denke gerade an diese Fanstar-Stand-Off mit Scarlett Johansson und das fand ich richtig, richtig, also einfach auch cinematisch cool gemacht, da, wie sie da einmal da liegt und dann denkt er so, okay, ich will nicht spoilern. Schwierig, ist wirklich schwierig. Ich bin eher bei sehenswert, glaube ich, was den Film angeht. Obwohl, das Problem ist jetzt wieder der Kontext. Sehen wir es im Kontext vom Jahr oder sehen wir es im Kontext von Wes Anderson? Weil bei Wes Anderson bin ich bei dir, ist eher ein solider Film von ihm.
Im Idealfall sollte es ja beides das Gleiche sein, weil wir das ja für alles immer möglichst identisch haben wollen.
Ja. Aber es klingt auch richtig, wenn es ein solider Wes Anderson-Film ist. Das klingt in meinem Kopf auch richtig.
Würdest du den vielen Leuten empfehlen?
Ich würde halt andere Wes Anderson-Filme empfehlen. Aber es trotzdem...
Ja. Wenn man noch nie einen Wes Anderson-Film gesehen hat, ist er sehenswert. Aber an sich ist er, finde ich, nur solide.
Na gut, komm. Ja. Dann diskutieren wir nicht lange.
Ich muss mich auch mal durchsetzen hier. Und während Niklas da wieder bastelt, fahre ich mit dem neuesten Pixar-Film fort. Elemental kam Mitte des Jahres raus. Es geht überraschend um Elemente. hat einen spannenden Animationsstil. Also da fand ich den ganz cool. Und der hat auch eine sehr spannende Story an sich. Also ich fand insgesamt dieses Entscheidungsfindung, was macht man mit seinem Leben, wie steht man im Konflikt mit Erwartungen und auch mit der Familie, dann diese verschiedenen Elemente. Jedes hat so ihre Vor- und Nachteile, also Vorurteile, sag ich mal, in erster Linie. Aber von den Pixar-Filmen ist es dann doch eher ein netter Film und kein umwerfender Film. Deshalb ist er für mich immer noch sehenswert.
Ja, da würde ich relativ schnell einfach d'accord gehen. Der hat eine interessante Geschichte am Boxoffice tatsächlich, weil der ist am Anfang richtig hart gefloppt. Mhm. Und dann haben die noch lange ins Marketing investiert, tatsächlich danach noch, also so über Monate hinweg tatsächlich. Und der hat dann nach und nach so ein bisschen Pace aufgenommen und eventuell auch, weil er sich so als Kinderfilm eignet und so weiter, mhm, und dann lang genug irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung war, dass er dann doch ein bisschen Grip bekommen hat und hat sich, glaube ich, noch nach oben gearbeitet. Also hat sich noch rentiert im Endeffekt. Ich fand den auch sehenswert. Ich fand den cool. Ich mochte einfach die Animationen und so.
Nehmen wir den doch. Kann man aktuell auch bei Disney Plus schon streamen.
Aber man muss sagen, ne, ist nicht so eingeschlagen gefühlt in der allgemeinen Meinung wie so andere Pixar-Filme.
Nee, es ist ein schwächerer Pixar-Film, würde ich schon sagen. So, Marcel, es ist wieder Zeit für dich zu glänzen. 2,5 Stunden hast du dir etwa Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1 gegönnt.
Ja, und ich sag mal, auch da ist so ein bisschen die Überschrift geliefert wie bestellt. Also ich bekomme halt das, was ich haben will. Ich bekomme halt genau die Mission Impossible Action, so wie ich mir das vorstelle. Aber ich finde, ich muss dem Film wirklich zugute halten. Ich habe trotzdem irgendwie, ja, das wird wahrscheinlich der ein oder andere auch genau anders empfinden, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es für mich ausgelutscht ist. Weil immer wieder überlegt wird, okay, wie können wir irgendwelche Stunts wirklich inszenieren, die es so in der Art vielleicht noch nicht gegeben hat. Und du hast immer wieder Muster, die natürlich, ja, schon, die man schon mal hatte. Ja, der typische Kampf auf einem Zug obendrauf, während der durch Tunnel fährt und sowas, sind jetzt keine komplett neuen Ideen. Aber drumherum sind dann immer wieder neue Ideen. Und ich halte halt Tom Cruise immer noch zugute, dass er diese Stunts halt einfach selber macht und da wirklich einfach mit dem Motorrad über die Klippe fährt. Ich glaube, da spoilere ich jetzt nicht zu viel mit. Von daher, ich habe Spaß bei dem Film. So, der hat seine Ecken und Kanten, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich habe schon Spaß bei dem Film. Also ich fand den schon sehenswert.
Ja, also mit sehenswert würde ich, glaube ich, mitgehen. Also ich fand den auch solide, also für ein
gefährliche Wortwahl.
Ja, ich fand den mit einem fantastischen Sprung darin. Nein, ich fand den auch gut einfach. Und tatsächlich, mich hat dieser groß angekündigte Motorradsprung ein bisschen unterwältigt, will ich gar nicht leugnen. Also das fand ich so ein bisschen, ja gut, also ich sah zwar cool aus, so, aber es war jetzt nicht so für mich das Eye-Opening-Event wie zum Beispiel der Halo-Jump in Mission Impossible Fallout. Das war immer noch, bam, was war das denn? Das gucke ich mir heute noch gerne an, die Szene. Und ich fand tatsächlich am Ende, ich weiß nicht, ob da haben wir, glaube ich, noch nie drüber diskutiert, aber da kommt immer wieder die gleiche Gefahrenszene in dem Zug. ich weiß nicht, ob du. Und das wirklich nicht ein- oder zweimal, sondern bestimmt viermal. Also
ja, ich glaube auch,
und
ja.
Und da dachte ich,
ja, das wird schon.
Ich saß da so und dachte so, Leute, schon wieder? Schon wieder? Nochmal?
Nochmal?
Ja, ja. Und keine Ahnung, also ich bin da eher bei solide, glaube ich, fast, weil ich die anderen Mission Impossible sehenswerter finde. Also, ja.
Ja, ich muss leider auch sagen, ich bin zwar, ja, geliefert wie bestellt, okay, aber ich würde auch nicht mehr bestellen, sagen wir mal so. irgendwie bin ich müde geworden bei Mission Impossible. Ich finde immer wieder diese Stunts-Hammer. Da kann man dem auch nichts absprechen im Film. Und ich finde das Making-of tatsächlich, wie dieser Stunt gemacht wurde, schon fast spannender als den Film mittlerweile. Aber es ist mir zu viel immer das Gleiche. Und ich muss sagen, was ich am störendsten finde, ist immer diese ganze Maskensache. Ich finde, das nimmt dem Film komplette Spannung. Ich finde, sowas gehört einfach nicht mehr in den Film mit Masken und er könnte ja ganz anders sein. Das zerstört Filme, genauso wie das bei Marvel ist, wenn die Leute sich Gestalt wandeln können. Da ist für mich die Spannung weg, leider. Auch wenn die Maschine kaputt war. Und was mich immer stört, ist dieses für mich sehr gekünstelte, es muss auf den letzten Moment noch klappen. das hat der Film, finde ich, in so einer enormen, es ist immer wieder eine Szene, man schafft es gerade und dann kommt wieder was Gekünsteltes, dass es wieder ganz knapp wird und dann schafft man es wieder gerade. Und ich finde irgendwie, vielleicht habe ich mich da festgefahren, das ist mir too much. Also ich würde leider nur noch mit solide gehen.
Was mir aber gefallen hat, ist die, ist das eine Journalistin? Nee, das ist keine Journalistin, oder? Also es kommt doch so ein neuer Zugang zu seinem Team. Die fand ich gut. Jetzt fällt mir aber gerade der Name von ihr nicht ein. Also die Brünette, mit der der durch Rom gecruised
ist. Ich weiß, wer es ist, aber ich weiß, wen du meinst, aber ich weiß nicht, wie sie heißt.
Ah ja, und noch eine Kritik an dem Film. Ich fand, es gibt ja einen Character-Death in dem Film und der hat mich emotional überhaupt nicht berührt. Also das, den fand ich nicht gut inszeniert. Aber gut, packen wir mal so wieder.
Das ist krass, da sind wir auf jeden Fall weg. Der hat eine 7,8 noch bei IMDb, also die Leute mögen Mission Impossible noch. Die sind noch nicht
Ist auch kein schlechter Film.
Nee. Ja, ihr habt mich jetzt einfach überstimmt. Ja, also ich wäre ja auch nach wie vor bei sehenswert. Aber ich komme natürlich dagegen zwei, die sagen, ah, solide nicht an. Aber vielleicht kriege ich Support durch die Kommentare. Bitte.
Hat an der Boxoffice auch ein schweres Leben gehabt, der Film. Tatsächlich. Auch wegen Barbenheimer.
Ja, ich wollte gerade sagen, natürlich auch vom Timing her. Da wo wir jetzt wahrscheinlich zu kommen, oder?
Ich danke, genau, für die Überleitung. Und wir starten alphabetisch einfach mal mit Barbie. Marcel, hier kannst du auch wieder den glänzen und starten. Du hast ihn gesehen.
Das ist richtig. Und ich muss sagen, ich finde Barbie da auch in der Kategorisierung unheimlich schwer, aus folgendem Grund. Ich finde den optisch sehr cool gemacht. Sehr coole Ideen, sehr coole Umsetzung, diese Barbie-Welt irgendwie als Realverfilmung zu machen. Hat mir in vielen Stellen sehr gut gefallen. Aber die Story als solche fand ich teilweise, also ich fand sie hinten raus erstens viel zu plakativ. Also wirklich, da hatte ich dann das Gefühl, die Message wird mir ins Gesicht gehauen, wirklich, mit einem Vorschlaghammer. Weil ich dann wirklich dachte, okay, ich hab's dann jetzt auch verstanden, was der Kern der Sache sein soll. Ja, deswegen fällt es mir echt schwer. Ich mochte die Szenen, wie sie dann in die reale Welt quasi kommen und da so ein bisschen da ihre Schwierigkeiten haben und so. Da war schon viel, viel Schönes mit dabei. Und Ryan Gosling und Margot Robbie passen halt auch in diese Rollen einfach super gut rein. Aber dann der Film als Ganzes, ich weiß nicht. So richtig abgeholt hat er mich nicht. Und dabei waren wir sogar im Premium-Kino, ja, mit irgendwelchen Liegesesseln und mit was Schönem zu trinken. Und das war wirklich ein richtiges Kino-Event. Und trotzdem dachte ich mir danach so, ja, das Kino war cool. Der Film war so, ja, solide.
Ui, da hat er uns noch ein Bild geschickt von seinen Mini-Burgern, die der
Genau. Mich,
ja. Leider nicht pink angezogen. Das hätte ich noch erwartet.
Ja, das stimmt.
Ja, ich mach mal weiter. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein Film, wo wir nicht beieinander sind. Da werden wir uns wahrscheinlich vielleicht hoffentlich eher in der Mitte eingrooven. Ich fand den Film tatsächlich fantastisch. Ich muss sagen, das ist ein Film, den ich so auf diese Art und Weise noch nie gesehen habe. Der hat was komplett Eigenständiges. Der hat, finde ich, eine Kreativität und einen Witz drin, der mich super im Kino unterhalten hat. Also ich habe mehrfach gelacht und ich hatte eine Menge Spaß, muss ich sagen. Der hat eine wichtige Botschaft, klar, die ist mit dem Vorschlaghammer ins Gesicht, da gebe ich dir recht. Aber ich finde auch noch zum Teil schön verpackt. Zum Ende hin nimmt der amtlich ab, also da fand ich dann, ja, hätte man sich drei Vorschlaghammer-Schläge vielleicht sparen können. Also das tat dann, ja, hat mich dann irgendwann genervt, wo ich so dachte, ja, okay, ist jetzt verständlich, hat mir vorher im ganzen Film besser gefallen. Ich finde aber immer noch da einfach durch dieses Eigenständige würde ich den bei fantastisch einordnen.
Ja, und ich kann da nur sagen, beide eure Ansichten stimmen. Also, aber ich habe, aber was ich sagen muss, ich habe bei keinem anderen Film in diesem Jahr so viel gelacht im Kino wie bei Barbie. Also das ist jetzt nicht besonders objektiv, was irgendwie das Storymäßige angeht, weil da hast du komplett recht, Marcel. Und ich fand das auch am Ende so wirklich, also Leute, das war jenseits von subtil, aber so weit weg davon. Ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit im Kino tatsächlich. Auch da muss man natürlich sagen, wir hatten eine sehr gute Crowd im Kino, ne? Wir haben ihn auch zusammen gesehen. Und das ganze Kino war vollgepackt, viele Leute waren verkleidet, die Leute hatten Bock, den Film zu sehen und es wurde sehr viel gelacht im ganzen Kino. Und das, sowas kann man nicht absprechen, das unterstützt den Vibe von einem Film schon. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Marcel, aber unser Kino hatte richtig Bock auf den Film.
Nicht so krass wie bei euch, das Kino war auch nicht ganz so voll, muss ich sagen. Also da war nicht so dieser Party-Vibe mit dabei. macht vielleicht schon was aus, wenn man den Film sieht, ob da klar, die ganzen Leute um einen herum so mitgehen. Und der Film hat seine witzigen Augenblicke, wie gesagt, das möchte ich ihm überhaupt gar nicht nehmen. Also da stimme ich euch absolut zu.
Schwer. Das heißt, du warst jetzt auch bei Fantastisch eher oder eher ja, sehenswert?
Ja, ich muss sagen, ich hatte richtig Spaß bei dem Film. Also ich würde sagen, ich hatte eine fantastische Zeit. So rein von dem Handwerklichen und so weiter ist der sehenswert. Das ist fies, weil das jetzt keine Einordnung ist.
Also, das heißt, wir sind irgendwo zwischen solide und fantastisch. Das ist natürlich.
Das heißt, bei sehenswert.
Das heißt, ja, finde ich schade, aber dann werden wir uns wohl bei sehenswert einordnen.
Ich habe das Gefühl, am Ende haben wir so eine Parabel, so eine auf die Seite gekippte Parabel.
Ja, auf jeden Fall. Wenn überhaupt.
Also weißt du, ich glaube, wenn der Film am Ende es besser gelöst hätte, hätte ich mich auch darauf einlassen können. Dass ich vielleicht mit sehenswert gegangen wäre oder hätte ich mich vielleicht sogar auch fantastisch überreden lassen. Aber wirklich, es macht mich fertig. Dieses Ende von dem Film macht mich einfach wahnsinnig. Ich mir denke, Leute, habt doch ein bisschen Vertrauen in die Zuschauer, dass die auch selber verstehen, worum es geht. Also das habe ich noch nie so erlebt bei einem Film so krass wie bei dem.
Ja, ich kann es nachvollziehen. Sehenswert, also ist auf jeden Fall immer ja noch in der Empfehlungsschiene. Und weiter geht es mit einem 3-Stunden-Klopper. Christopher Nolan hat am selben Tag Oppenheimer rausgebracht. Marcel, du darfst gerne wieder starten.
Ach, ja, also, ihr macht es auch nicht leicht, dass ich jetzt bei den Kloppern da immer starten muss, aber
musst du mehr Filme gucken.
Ja, touché. Übrigens, es verdunkelt sich ja parallel wieder, also wundert euch nicht, dass es bei mir ein bisschen dunkel wird. Wir filmen wieder in den Sonnenuntergang hinein.
Es klingt romantischer, als es ist.
Ja,
es klingt romantischer, als es ist.
Ja, wenn die Jalousien runter. Ja, ich möchte jetzt auch nicht das helle Licht hier machen, dann ist alles so. Egal. Auf jeden Fall, Oppenheimer hat auch das große Problem, finde ich, mit den verschiedenen Storylines. Einfach da, es wird versucht, sehr, sehr, sehr viel parallel zu erzählen. Dadurch gibt es sehr, sehr viele verschiedene Charaktere. Schauspielerisch ist der Film großartig. Also schauspielerisch finde ich den Film wirklich sehr gut. Die Explosion war ein bisschen enttäuschend, fand ich. Da habe ich mir mehr erhofft. Und auch, ja, jetzt macht man wieder diese Nolan-Vergleichssache, ne? Das ist halt immer die Sache, aber so ein bisschen schwingt das natürlich mit. Und da muss ich sagen, fand ich Oppenheimer eher schwächer. Also, wir hatten ja schon mal das Ranking gemacht und da fand ich Oppenheimer nicht so überzeugend, wie ich andere Nolan-Filme fand. Und auch wieder mit der Länge, ne? Also, man muss sich auch wieder die 3 Stunden gönnen. Und da hätte ich lieber gesagt, hey, fokussier dich doch lieber auf die Oppenheimer-Geschichte, die halt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt und lass diese andere Sache außen vor oder mach einen eigenen Film darüber. Dann hätte der Film auch wahrscheinlich halbe Stunde, Stunde kürzer sein können. Ja, deswegen tue ich mich schwer. Also ich hätte gesagt, weil ich halt den Maßstab bei Nolan schon irgendwie ein bisschen anders wahrscheinlich anlege, dass er bei mir dann irgendwo zwischen solide und sehenswert ist. Nur.
Nur solide und sehenswert. Niklas macht genau das, was ich mich nämlich auch gefragt habe. Wo haben wir ihn denn damals einkategorisiert?
Bei sehenswert. Ja. Ich habe das Gefühl, du hast dich die ganze Zeit im Hinterkopf gefragt, wo wir den nochmal einsortiert haben bei Ranken und Zanken. Und tatsächlich.
Es kam mir erst, während ich geredet habe, aber dann dachte ich mir auch, ich glaube, wir hatten ihn nicht bei Fantastisch, da war ich mir recht sicher. Ja. Ich wusste nicht mehr, ob wir es jetzt bei sehenswert gemacht hatten, aber.
Wir hatten ihn im Endeffekt, glaube ich, bei sehenswert und dann haben wir gesagt, auf der Schwelle zu Fantastisch. Bei der Sortierung im Endeffekt.
Ja,
tatsächlich, ja. Ist immer gut, wenn man sein eigenes Video nochmal reinschalten muss, was das jetzt genau.
Ja, ich mach kurz weiter, weil ich fand ihn durchaus besser. Ich glaube auch am besten von uns dreien und hätte ihn eher bei Fantastisch eingeordnet. Was ihn eigentlich nur vom Meisterwerk weghebt, ist einfach zu viel Nebenstory, die nicht mehr hätte reingepackt werden müssen irgendwie. Also das fand ich auch sehr störend. Also alles, was, sage ich mal, nach dem Manhattan-Projekt passiert, fand ich eher schlecht umgesetzt, auch wenn es, sage ich mal, historisch interessant ist. Den ganzen anderen Part fand ich aber absolut fantastisch. Also deshalb, ich würde weiterhin mit Fantastisch gehen und bin gespannt, wie Niklas uns auf sehenswert runterbringt.
Nee, ich würde sagen, wir lassen das die lange Diskussion jetzt, weil die lange Diskussion könnt ihr euch bei Ranken und Zanken zu Nolan angucken. Ich würde ihn bei sehenswert einsortieren, genauso wie wir es damals gemacht haben.
Und sollten wir auch.
Dann könnt ihr euch Ranken und Zanken, Christopher Nolan, alle 12 Filme einsortiert angucken, warum der sehenswert ist.
Genau, ja. Das hört sich sehr gut an. So, und wir wollen uns ja auch ein bisschen mal in die unteren Kategorien vorwagen. Deshalb haben wir Doggy Style oder Strays auf Englisch mit reingenommen, den Niklas und ich in der Pressevorführung sehen durften.
Ja, tatsächlich ist das für mich der erste Fehlschlag von heute, weil der Film für mich überhaupt nicht funktioniert hat, wie ihr auch in der Kurzkritik dazu vielleicht gesehen habt oder nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, der Pipi-Kaka-Humor von dem Film, der hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und das Problem ist, wenn sowas bei dir von Anfang an nicht funktioniert bei dem Film, wird es nur schlimmer und schlimmer und schlimmer, je mehr von diesen Witzen kommen. Und es kommen halt mehr und mehr und mehr von diesen Witzen. Und ich kann mir vorstellen, wenn das den eigenen Humor trifft, ist der Film gar nicht so verkehrt, weil man dann halt darüber ein bisschen lachen kann. Aber für mich war es schon Pain. Also es war wirklich ein anstrengender Film dann zu gucken. Und die deutsche Synchro fand ich auch grauenhaft. Und deswegen ist für mich ein Fehlschlag.
Ja, bin ich komplett bei dir. Also der Film ist wirklich nichts. Also ich glaube, selbst wenn man pubertierend ist und sich drei Joints reingehauen hätte, fände ich diesen Film immer noch nicht lustig, weil dieser Humor wirklich so furchtbar stupide drunter ist. Also mich würd wirklich gerne interessieren, was so diese Zielgruppe konkret ist. Also ich muss sagen, selbst ich früher hätte den Film nicht lustig gefunden, zu Zeiten, wo ich so einen Humor eher noch, sag ich mal, befürwortet habe. Und was mich am meisten gestört hat, das hatten wir, glaube ich, auch mal besprochen, diese ganze Mimik von den Hunden. Also klar, denen wurde irgendwie auf intelligente und coole Art und Weise ein sprechender Mund angegeben, aber es fehlt komplett die restliche Emotionalität, wie man das sonst, sag ich mal, bei einem animierten Film mit Tieren hat. Und das macht den Film irgendwie so absolut nichtssagend. Also eigentlich diese ganzen Hunde gucken die ganze Zeit eigentlich einfach gleich. Und das, finde ich, stört einfach tierisch. Also er ist absolut ein Fehlschlag, er hätte sogar bei mir Hauch zur Katastrophe. Aber ich bin, nehmen wir den Fehlschlag.
Ich muss auch sagen, also um kurz nochmal so ein bisschen Futter für die unteren Kategorien zu liefern. Die einzige Katastrophe, die wir neben The Marvels dieses Jahr gesehen haben, war Hypnotic. Wollen wir jetzt nicht zu lange drüber reden, weil der eigentlich nicht wirklich besprechenswürdig ist. Aber wir hätten hier theoretisch noch The Marvels und Hypnotic. Vielleicht baue ich da ein bisschen editmäßig was rein. Bei Katastrophe, also die Kategorie ist nicht komplett leer gewesen 2023.
Das ist korrekt. The Creator kam im September raus. Ein Sci-Fi-Film mit meiner Meinung nach überragender Grafik. Also optisch absolut, also für mich war es optisch ohne Witz ein Meisterwerk. Ich finde den, das sah zum Teil so unfassbar cool aus, wie, also da steht der, finde ich, Dune und so minimal nur nach. Also optisch absolut klasse. Aber wo es dann dran hapert, ist leider die Storyline. Niklas ist ein bisschen anderer Meinung. Die Storyline ist halt leider etwas dröge. Der hat zum Teil super coole kreative Ideen und sowas. Da merkst du, da ist was. Und dann wird es irgendwie immer wieder einfach nicht ausgenutzt und du bist am Ende in einem emotionalen Blabla gefangen, was echt schade ist. Also dieser Film, muss ich sagen, mit dieser Optik in einem Serienformat und einem Hammer-Drehbuch von einem Hammer-Drehbuchschreiber oder einer Schreiberin, das könnte für mich eine meisterhafte Serie sein. Aber so ist der Film leider im Nachhinein solide, bis vielleicht noch sehenswert, weil die Optik so hammer ist.
Ich will dir gar nicht grundsätzlich widersprechen. Ich fand da nur deine Superlative mit dem Dune-Vergleich, die ging sehr weit.
Drunter.
Ja. Ja, aber also Dune sieht da schon dann doch ein anderes ganzes Level. Das Beeindruckende bei dem Film ist, mit welchem Budget der, wie heißt der, Gareth Edwards?
Gareth Edwards? Könnte gut sein, ja.
Ich glaube, ja, das umgesetzt hat. Denn er hatte tatsächlich unter 100 Millionen für diesen Film. Und der Film sieht aus wie ein 150 Millionen Euro Film.
Ja.
Oder Dollar Film. Und da würde ich dir recht geben, daraus hat er wirklich jeden einzelnen Cent rausgeholt. Der sieht wirklich cool aus, hat aber Story Holes, finde ich. Und gerade das letzte Drittel fühlt sich an, als hätte da der Cutter am Ende nochmal mit dem Rasierer gearbeitet. Und so zack, hier was raus. Da haben Sachen überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Mhm. Hat dann fast wehgetan, weil gefühlt da ein großer Film klein gemacht wurde. Und dennoch halte ich den für du hast eigentlich richtig formuliert. Optisch sehenswert, storytechnisch solide.
Mhm. Ja.
Optisch warst du sogar bei Fantastisch, ne? Warst du
also
sogar
beim Meisterwerk. Optisch wäre ich, ja, also wirklich.
Ich finde Meisterwerk, dafür fand ich den zu unikonisch. Außer dieses Schiff. Also, wie hieß das nochmal? Weiß ich nicht. Aber
Ich muss sagen, also insgesamt, die haben, glaube ich, relativ viel in Real gefilmt und super viel dann rein editiert. Und ich finde das echt der Hammer. Also ich meine, die Leute können sich auch nochmal einen Trailer davon reinziehen und so. Mhm. Das sieht absolut Hammer aus. Kann ich einfach sagen. Aber
ich fand, es war nicht unglaublich innovativ. Weil vieles, was du da gesehen hast, hatte ich zumindest das Gefühl, das habe ich schon mal geremixed von irgendwo anders da in diesem Film gesehen.
Also ich sag mal so, zwei Szenen einer sterbenden Person, die fand ich Hammer, und ein laufender Bombenroboter. Ich sag mal, diese beiden Sachen fand ich tatsächlich auch in gewisser Weise kreativ und cool umgesetzt. Deshalb, da waren schon Sachen, die ich so noch nicht gesehen hatte, und die Story ist, die ist Müll, da kann man nicht drüber reden, aber ich finde insgesamt, man will sich auch nur mal einfach ein bisschen beschallen lassen und eher, ja, da würde ich würde schon sagen, ein Sehenswert würde ich noch reinhauen, aber...
Ja, mit Sehenswert bin ich okay.
Ja, dann nehmen wir das doch. Marcel, würdest du ihn dir jetzt angucken nach unserem
Gequatsche? Ich würde ihn mir angucken wegen der Optik.
Ja.
Also jetzt tatsächlich einfach, weil mich die Optik jetzt interessieren würde und weil ich mich jetzt darauf einstellen könnte, dass ich mich weniger auf die Geschichte fokussiere, sondern mehr versuche, den Film einfach in seiner Optik zu genießen. Mhm. Aber unter dem Aspekt würde ich ihn mir jetzt anschauen. Also da habt ihr mein Interesse schon geweckt. Ach, von daher, es klang auch so, als würdet ihr euch da auf sehenswert einigen können.
Ja.
Das wird jetzt schwierig hier. Ich arbeite jetzt mit Zwischenohren.
Das muss dann halt so sein. Mal gucken, wie das noch weitergeht. Vier Filme haben wir doch. Und dafür haben wir auch noch knapp die Zeit. Wir geben Gas. Wer nicht Gas gegeben hat, ist Killers of the Flower Moon, denn da hatten wir 3,5 Stunden Laufzeit in etwa. Also unfassbar, wie Martin Scorsese, ich bin mir bis heute nicht sicher, auch wenn wir es mal nachgegoogelt haben, wie er da immer wieder ein paar Minuten drauflegen muss. Würdest du auch sagen, dass er vom Stil und vom Feeling einen draufgelegt hat?
Weil draufgelegt bei Martin Scorsese ist es, glaube ich. Aber draufgelegt ist schwierig, aber ich fand es trotzdem einen fantastischen Film. Also ich fand den richtig cool, ich hatte richtig Spaß mit dem Film, auch wenn er 3,5 Stunden lang, die habe ich nicht gemerkt. Ich finde, der hatte sehr ikonische Bilder. Ich fand es sehr interessant, wie mit der Figur von Leonardo DiCaprio umgegangen wurde. Ich fand Robert De Niro klasse. Ich fand, das war eine Geschichte, die, wie du sehr richtig damals gesagt hattest, das macht einem Bock, da mehr zu erfahren. Man will dazu was durchlesen, man will sich mit dem Thema befassen. Und das ist immer ein sehr gutes Anzeichen für einen guten Film. Deswegen war das für mich einer der fantastischen Filme dieses Jahr.
Ja, ich wäre auch vom Meisterwerk, hätte ich ein paar Abzüge gemacht und wäre dann bei fantastisch gelandet. Ich fand Lily Gladstone auch Hammer, also das hat überzeugt. Aber insgesamt auch, was ich auch so ein bisschen am spannendsten, interessantesten fand, ist DiCaprio mal in so einer doch eher Antagonistenrolle zu sehen. Zumindest in einem ziemlich anderen Charakter-Vibe. Und das hat er geil hinbekommen. Deshalb, ja, ich finde, nehmen wir fantastisch.
Marcel, geht d'accord?
Ja, der steht bei mir auch ganz fett auf der Watchlist. Also wie gesagt, ich habe den auch nur noch nicht gesehen, weil der jetzt noch gar nicht so lange draußen ist. Und es für mich immer ein bisschen schwieriger ist, Ellie zu einem Kinogang zu überzeugen, wenn der Film 3,5 Stunden lang ist. Das ist immer eine etwas schwierigere Verhandlungsbasis als bei kurzweiligeren Filmen. Aber den werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen.
Solltest du auch, genau. Auch das Name Killer. The Killer ist der nächste Film. Ich schwamm mir die dämlichen Überleitungen. David Finchers neuer Film. Den hatten wir auch, glaube ich, zusammen nochmal geguckt. Den hast du auch geguckt, Marcel.
Ja, dann ist richtig. Entschuldigung. Marcel, guck mal.
Dann startet du doch gerne mal.
Ja, den habe ich auch geguckt, weil das Schöne ist ja, den gibt es ja einfach auf Netflix. Das hat es mir ein bisschen vereinfacht, weil den konnte ich mir einfach dann, oder den haben wir uns gemeinsam angeschaut auf Netflix. Ellie hat irgendwann das Interesse verloren, ihres war es gar nicht. Ich wiederum war durchaus gut mit dabei. Ich fand den Film sehr atmosphärisch. Ich mochte Michael Fassbender in der Rolle, es hat einfach sehr gut gepasst. Ich finde, er hat das auch sehr, sehr gut gemacht. Ich war auch froh, wir hatten das ja mal, ne? Wen würdet ihr gerne noch mal wieder sehen? Ich war auch sehr froh, Michael Fassbender noch mal zu sehen, und in der Rolle hat das auch gut, sehr gut gepasst. Das Einzige, was ich mich so gefragt habe, der Film war mir am Ende für David Fincher erstaunlich geradlinig irgendwie. Und mit erstaunlich wenig, ja, wie soll ich sagen, es gibt halt nicht so richtigen Kniff. Sondern, ja, die Story nimmt halt ihren Gang und dann ist die Story halt zu Ende. So, also so ein bisschen ist es so. Das ist mir am Ende ein bisschen gefehlt, aber ansonsten hab, also ich war bei dem Film auf jeden Fall am Start und habe mich immer gefragt, okay, was passiert jetzt und wie läuft das jetzt ab? Und also ich fand den schon richtig cool. Ich kann mir vorstellen, im Kino ist er bestimmt noch mal ein Stück besser. Deswegen, ich denke schon, dass der auch in der Kategorie fantastisch durchaus unterwegs sein könnte. Also ich habe eigentlich nur das Ende zu bemängeln, dass mir das ein bisschen zu trivial quasi war.
Bei diesem Trivial bin ich dabei. Ich muss sagen, die Anfangsszene, da war ich richtig gecatcht. Also es ist ja so die erste Viertelstunde, wo du ihm dann zuguckst, ihm seine Gedanken hörst du mit und du denkst so, wie macht er das? Und dann siehst du auch über den Film immer, welche cleveren Moves er eigentlich nach und nach macht. Ne? Also das ist schon ziemlich cool. Aber ich fand ihn dann wirklich auch am Ende trivial und so ein paar, also die ganze Endszene und diese ganze, ich sag mal, Privathintergrundgeschichte von ihm fand ich so sehr reingedrückt und komplett unpassend. Also die hätte ich irgendwie mir anders gewünscht, hat mich rausgeworfen aus dem Film. Was ich aber nochmal dem Film zuwerfen muss, der hat eine Kampfszene, die der Hammer war, wo auch ein Sounddesign drunter ist, was Hammer ist, wo also wirklich, als wird er, genau, wir haben irgendwie gesagt, als wird er irgendwas im Magen, als hätte man irgendwie ein Mikrofon, wird das verdauen oder sowas. Und diese Szene, also ich saß wirklich, ich hatte wirklich meine Armlehne richtig in der Hand und war gefesselt dabei. Also deshalb würde ich den auch noch bei Fantastisch einordnen, mit Hang zum Sehenswerten, weil es leider so ein bisschen storymäßig schwankt.
Ja, ich bin auch bei. Also ich kann das alles unterschreiben und ich finde den Film einfach interessant. Weil sowieso David Fincher ist sowieso ein interessanter Typ und du merkst hier die Faszination für den, einfach Abläufe darzustellen. Einfach wie Sachen gemacht werden und du beobachtest einfach diesen Killer dabei, wie er seinen, weiß ich nicht, Wagen reinigt oder wie er seine Waffen zusammensetzt, wie seine Garagen aussehen, wo er alles gelingen hat, welche Produkte er benutzt, wie er da in die Gebäude reinkommt und so weiter. Und das hat alles sowas Faszinierendes, weil du das Handwerk von ihm siehst tatsächlich. Und diese Geschichte, ich habe das Gefühl, diese Geschichte an sich ist für ihn einfach nur das Gefährt. Also nur, er will einfach nur diesen Killer zeigen. Es ist eigentlich ganz egal, dass er diese Familie hat, weil die wird ja auch nur super kurz gezeigt und ist ja eine ganze Motivation. Es wirkt so, als würde David Fincher einfach sagen, so Leute, das ist die Familie, das ist die Motivation, let's go, jetzt gucken wir uns an, wie er es macht. Und den Vibe hat der Film und dann dieses super geile Sounddesign mit Trent Reznor. Mir hat er auch super gefallen und ich kann jeden verstehen, der den Film nicht mag. Weil der ist kalt wie Scheiße. Also da ist emotional ist da sehr wenig drin. Aber ich fand den trotzdem super faszinierend und fantastisch.
Ja. Ich weiß auch noch, also wie gesagt, ich fand die Anfangsszene auch wirklich großartig. Da war ich direkt so am Start. Und wie gesagt, irgendwann ist Ellie dann aufgestanden, hat irgendwas anderes gemacht. Und dann weiß ich aber auch, dass ich irgendwann nochmal zu ihr meinte, Ellie, das war gerade handwerklich eine der besten Kampfszenen, die ich je gesehen habe. Ja. Ich wirklich fand, dass die so nice gemacht war. Also deswegen, ich finde schon in Ordnung, ist ja unsere Bewertung, ne? Und ich glaube, wir sind natürlich uns einig, dass der trotzdem, trotz der Schwächen fantastisch ist. In seiner chirurgischen Art, das darzustellen.
Genau.
So.
Das braucht einen geilen Humor, muss man sagen. Also dieser ganz subtile, ganz punktuelle Humor, sehr gut.
Ja.
So, zwei haben wir noch. Napoleon, der neue Ridley Scott-Film, Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Schon wieder Vanessa Kirby, die unter anderem bei The Sun war und bei Mission Impossible. Also irgendwie ein aufsteigender Stern, habe ich das Gefühl.
Ich glaube, die ist schon aufgestiegen. Also die ist schon ganz oben angekommen, wenn du in Mission Impossible mitspielst in Napoleon. Und,
ja. Genau, aber ich finde, also sie ist mir erst seit diesem Jahr so präsent, muss ich zugeben.
Ich kenne die schon länger aus The Crown, deswegen.
Ah ja, okay. Ja, Napoleon, es gibt eine Kurzkritik von uns darüber und da sind wir relativ einer Meinung. Irgendwie cool, hammergeile Schlachtszenen oder Kampfszenen und krasse Action, was das angeht. Also da muss ich sagen, ich habe noch nie gesehen, dass Kanonenkugeln so heftig fetzen können, sage ich mal. Also das wirkt wirklich brachial, als wäre man dabei. Aber dieser ganze andere Part und sogar ich als absoluter Joaquin Phoenix-Fan muss sagen, mich hat Joaquin Phoenix als Napoleon nicht komplett überzeugt. Er ist mir dafür zu weird, zu komisch, zu seltsam. Er ist nicht schlecht. Also das ist Meckern auf hohem Niveau, ganz klar. Aber deshalb irgendwie diese 2,5 Stunden Lauflänge, so wie der Film jetzt geschnitten ist, ist nur solide.
Ja, für mich ist die Kinofassung sogar ein Fehlschlag. Also auch wenn wir ihm im Endeffekt 3 Sterne gegeben haben und diese Schlachtszenen sind einfach handwerklich toll anzuschauen und die sind super, aber hier wurde eine riesige Chance verschenkt. Also Joaquin Phoenix als Napoleon mit Ridley Scott dahinter, da habe ich mehr erwartet. Da habe ich einen richtigen Film erwartet und nicht so ein Best-of-Schlachten mit dazwischen sehr unzusammenhängenden und nicht gut gepasten Szenen und so weiter. Es mag ja sein, dass wenn der auf Apple TV kommt, dass der mit einer Stunde mehr besser funktioniert. Aber die Kinofassung war ein Fehlschlag, meiner Meinung nach.
Das Ding ist, ich gucke gerade auf unsere Liste und da sehe ich bei Fehlschlag Doggy Style. Und ich muss sagen, wenn ich an so ein paar Szenen bei Napoleon denke, dann kann ich das nicht in die gleiche Kategorie packen. Also entweder müssen wir Doggy Style wirklich dann zu einer Katastrophe runtermünzen oder Napoleon doch noch bei solide einordnen.
Ja, du hast ja recht, du hast ja recht. Das Problem ist so ein bisschen die Bedeutung von unseren Kategorien.
Ja, also, es ist schwierig, aber...
Sagen wir so, wenn man Action-Szenen mag, ist das ein solider Film.
Ja.
Aber irgendwie ist es im Großen und Ganzen trotzdem Fehlschlag.
Ich
klebe den mal so auf die Hälfte einfach. Und dann
ja, man muss auch mal sagen, die Erwartungshaltung war halt höher. Und das macht die Enttäuschung größer. Aber ich würde sagen, dass er... Ich finde, solide ist noch in Ordnung. So, wir haben einen letzten Film und den hast nur du gesehen vor kurzem.
Ja.
Gibt eine wundervolle Kurzkritik von dir dazu, aber trotzdem, wie fandst du Wonka?
Wonka, ein Film, wo die Erwartungshaltung von mir sehr gering war, weil es ist von der Stimmung her, vom Trailer und so weiter, war das alles nicht mein Stil. Musical war sowieso ein Problem. Und ich habe ihn dann auch auf Deutsch gesehen, was jetzt im Endeffekt wahrscheinlich ein Fehler war tatsächlich, glaube ich wirklich. Aber der Film ist wirklich herzerwärmend, muss man einfach sagen. Und ich glaube, der ist für diese Jahreszeit der perfekte Film. Ich glaube wirklich, dass der für Familien, für Kinder zur Weihnachtszeit ein echter Homerun ist. Tatsächlich, weil der hat dieses, der ist kitschig und der ist Disney-haft, aber auf eine gute Art und Weise. Auf eine Art und Weise, die funktioniert und die halt auch genau das will. Ist übrigens von dem Paddington-Macher, von Paul King. Und ich fand, Timothy Chalamet war gut besetzt. Ich weiß leider nicht, wie gut sein Gesang war, weil ich halt die deutsche Synchro gehört habe. Ich fand, die Songs haben nicht gestört. Fand ich jetzt auch nicht so super eingehend, aber war okay. Das ist
immer ein gutes Bewertungskriterium bei uns. Die Songs haben nicht gestört.
Ja, aber muss man sagen, es gibt Musicals, wo mich die Songs straight up stören.
Auf jeden Fall.
Und deswegen, ich fand Wonka, der geht halt seine gewohnten Bahnen. Ne? Und wenn du jetzt so jemand bist wie wir, so, keine Ahnung, Anfang 30 und so, und hast noch keine Familie, ist das nicht der perfekte Film oder sowas. Also ist das nicht unbedingt die Zielgruppe. Aber für Familien mit Kindern, für Kinder auch selbst, ist das, glaube ich, ein toller Film. Also ich schwanke zwischen sehenswert und fantastisch. Ich glaube, für uns ist er sehenswert, für Kinder ist er fantastisch. Ähnlich wie Super Mario, so ein bisschen.
Je nach der Kategorie müsste man ihn dann eher bei fantastisch einordnen, ne?
Ja, wir haben es bei Super Mario so gemacht, deswegen müssen wir uns jetzt wahrscheinlich daran halten irgendwie.
Wir können wenig dazu sagen, Marcel.
Also genau, wir können wenig dazu sagen, aber ich sag mal, ich habe bisher auch sehr viel Positives davon gehört, dass der Film wirklich sehr schön sein soll. Und jetzt passend zur Jahreszeit, ne? Es ist Weihnachten, da kann man doch auch mal ein bisschen Herz zeigen und dem Film das fantastisch geben.
Und ich habe ja versprochen, Olivia Colman noch mal reinzubringen. Die spielt in diesem Film mit, war mir vorher nicht bewusst und ich habe sie am Anfang auch fast nicht erkannt. War wirklich schwierig, sie zu erkennen in dem Film, tatsächlich. Also und alleine sie spielt hier auch eine sehr lustige Rolle, muss ich sagen. Also
ich finde, die Frau kann es einfach. Die hatte vor kurzem so einen Gastauftritt mehr oder weniger in The Bear in der zweiten Staffel. Mhm. Und da habe ich mir auch gedacht, immer wenn diese Frau auftaucht, ist es einfach erstmal der Hammer.
Stimmt. Die sagt wirklich nur gefühlt ein paar Sätze und trotzdem sitzt einfach. Ja.
So, bevor wir es ganz schnell abrappen jetzt, jetzt würde mich nochmal interessieren, Marcel, was war denn für dich so, also du hast ja nicht die meisten Filme hier gesehen, aber was war denn für dich dein absolutes Highlight?
Ja, ich sag mal so, also einige von vor allen Dingen die größeren Filme habe ich ja schon gesehen. Und für mich persönlich das Highlight war, obwohl er schwächer war als The Father, war trotzdem The Sun. War der Film, wo ich einfach emotional am meisten involviert war und den ich am besten fand.
Mhm. Niklas.
Ich glaube, für mich, das Highlight war für mich die ersten 20 Minuten von The Killer, weil ich auch so krasse Flashbacks zu Fight Club hatte mit dieser narrativen Stimme über diesen, das war so krass, das hatte ich noch nie bei einem anderen Film, ist klar, ist auch ein David Fincher-Film, aber also The Killer würde ich, glaube ich, nehmen. Das war irgendwie ein Highlight für mich da. Oder halt auch tatsächlich, ich fand Barbie war einfach sehr lustig. Da viel Spaß gehabt.
Ja, ich schiete auch leicht, ich würde jetzt einfach mal frech Barbenheimer sagen. Also das war für mich also schon, das war eine gute Woche, ein guter Tag, als das rauskam. Ja. Übrigens, es kommt noch ein spannender Film, den wir mal in der Vorbereitung durchgesprochen haben. Am 21.12. kommen Zack Snyders Rebel Moon raus, auf den ich wirklich noch sehr gespannt bin.
Ich will auch noch Maestro sehen von Bradley Cooper. Der wird auch noch spannend. Oh, jetzt kommt ja auch noch Aquaman, Leute.
Und Aquaman, wow. Da wären wir vielleicht in der Meisterwerk-Kategorie.
Vielleicht wären wir hier unten ein bisschen besser bestückt gewesen. Gut.
Ja.
Wrap us up.
Ich würde sagen, klingt gut, oder?
Auf ein Jahr 2024. Ich denke mal, wir machen dann wieder eine kleine Voraussicht Anfang des Jahres, richtig?
Das können wir gerne machen. Und da sehe ich auf jeden Fall schon Meisterwerkpotenzial, hoffentlich.
Ja, es gibt auf jeden Fall viel, auf das man sich freuen kann 2024. Und damit
rappen wir das ab.
Rappen wir 2023.
Rappen wir das ab. Rapper, rapper. Ciao, ciao. Rapper, rapper.